dann freue ich mich auf die nächste Runde, Heiliger Geist, und übergebe an dich, Armando. Genau, in der Küche sind auch Getränke, ne? Wenn jemand Durst hat oder irgendwie, dann bedient euch einfach. Ne? Und Getränkerückgabe habt ihr auch gesehen, ne? Ist gerade im Gang.
Ja, Lieben, jetzt gehen wir ein bisschen quer durch das Wort Gottes. Und man kann ja vieles sagen, man muss sich ja durch das Wort Gottes prüfen lassen und begründen lassen. Ich hatte ja gesagt, erwarte, wenn Gott was hat, was gewirkt wird durch den Heiligen Geist, dass es dir geschenkt wird. Und im 1. Korinther 12 heißt es, Gott gibt jedem seine Gabe. Das ist ja schon mal bezeichnet. Gott gibt. Nicht wir verlangen, wir erwarten, wir wollen, wir hätten gerne, sondern Gott gibt. Das ist auch sehr entspannend. Gott gibt dir. Also brauchst du da wesentlich dich nicht anstrengen. Es reicht, wenn du sagst, es wäre schön, Gott, wenn du etwas mir geben würdest. Aber, und jetzt kommt die andere Seite, wenn er es noch nicht getan hat, dann musst du deswegen dich nicht grämen und sagst, Bruder, Schwester, scheint irgendwie es besser zu trainieren, besser drauf zu haben, vielleicht heiliger zu leben, sündfreier und solche Sachen. Ja, wir sagen es nicht aus, wir sprechen es nicht aus, aber wir denken ja vieles, ja? So, und dann meint man so, da muss jeder das Besonderes gemacht haben. Und er wird gefragt, wie hast du das und wie geht das? Ist mir geschenkt worden. Also erwarte, hat Gott noch für dich was Großes? Da musst du auch nicht sagen, um mein Alter, ich will jetzt nicht in die ganzen biblischen Alter hineingehen, gerade im Alten Testament, also dann bist du vielleicht der Letzte, der noch Rente bezieht und umsteigen oder 120 werden oder was auch immer. Frage, ob man das will, aber sei mal dahingestellt. Weißt du, Mose hat nicht gesagt, 40 Jahre hat mir gereicht. Oder 40 Jahre, das ist aber nun eine ganz blöde Sache. Was hätten wir in den 40 Jahren schon Gutes machen können? Ja? Vielleicht hast du auch gedacht, wenn Gott viel eher mit mir schon und viel mehr schon gemacht hätte, was hätte ich in den letzten zurückliegenden Jahren schon alles Gutes für das Reich Gottes tun können? Ne? Dabei haben wir nur Gutes für uns haben wollen. Ja? So läuft das. Gott hat nichts falsch gemacht. Also, wenn ich fragen würde in den Raum, macht Gott Fehler, sagt jeder, nein. Macht Gott alles richtig? Ja. Ja gut, dann sag doch auch, weißt du, dann hat er bei dir nichts falsch gemacht und hat bei dir alles richtig gemacht. Dann kannst du dich doch entspannen, oder? Also ist das schon mal gut gelaufen bei dir. Dann heißt es, Vers 4, 1. Korinther 12, Vers 4, so verschiedene Gaben auch sind, die Gott uns gibt. Sie stammen alle von einem und demselben Geist. So unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt Unterschiede. Ich rede jetzt nicht, will ich politisch werden, von der Kanzel soll man nicht politisch werden. Jesus wurde übrigens auch nicht politisch. Als sie ihn fragten, was geziemt zu geben, Gott oder dem Kaiser, das war eine politische Frage. Sollte eine politische Falle sein. Er sollte sich positionieren. Viele Christen positionieren sich auch politisch. Steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, mach es sich zu Jüngern, aber nicht, geht in die Politik oder dergleichen. Oder macht was. Jesus ist nie politisch geworden. Und die römische Besatzungszeit, in der Jesus gelebt hat, war alles andere als ein Hort der Demokratie. Jesus wurde nicht politisch und hat sich da nicht in die Belange eingemischt. Jeder hat seine Gabe. Das ist doch schon mal gut zu wissen, dass wir gar nicht nach links und rechts, du musst auch nicht neidisch sein. Kann ja sein, dass der andere auf dich neidisch ist, weil er in deinen Augen bist du besser aufgestellt. Gott teilt unterschiedlich zu. Das heißt, es gibt keinen Grund, neidisch zu sein oder sich minder bemittelt zu fühlen oder dergleichen. Weil Gott keine Fehler macht, portioniert er das alles richtig. Also brauchst du nicht nach links und rechts gucken und Bruder, Schwester und wie du alles sonst noch im Internet findest. Oh, das wäre toll und wir haben das und was machen. Nein, Gott teilt zu. Ist ja auch entspannend, wenn man sagt, warum soll ich hadern mit so einer, ich sag mal, herausragenden Position im Reich Gottes. Gott teilt zu. Also hat Gott gesagt, ich mache das mit dem. Der Umkehrschluss bedeutet natürlich auch, dass die, die in exponierter Stellung sich fühlen, nicht überheblich werden und meinen, sie seien es. Wir sind nur alles Diener Gottes und nichts aus eigener Kraft. Der Heilige Geist teilt zu, wie er will. Und es gibt verschiedene Berufungen und das ist die Vielfältigkeit im Reich Gottes. Ich sage immer, niemand hat alles alleine. Wir brauchen uns miteinander. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Sonst funktioniert Reich Gottes und das menschliche Miteinander funktioniert ja auch nicht, wenn alle auf gleicher Spur sind und eine gleiche Fähigkeit haben, sondern nur in der gegenseitigen Ergänzung. Gemeinde Jesu, wenn ich das sage, dann meine ich das auch universal, Gemeinde Jesu lebt von Ergänzung. Das heißt, du hast einen Platz, eine Aufgabe, hast du sie noch nicht, kommt sie, wenn Gott es so sieht. Hast du einen Platz, eine Aufgabe, dann bleibe da drin. Akzeptiere das, respektiere, nimm es an. Denn offensichtlich hat Gott das so gesetzt. Du musst dir immer vorstellen, kein anderer kann das dann übernehmen, was du tust, weil Gott es so gesetzt hat. Also bejahe, worin du bist. Ich möchte es auch, vielleicht komme ich gleich zu der Bibelstelle, um mir deutlich zu machen. Ja, ich werde es gleich nochmal vorlesen. Vielleicht habe ich es auch schon mal vor 3 Jahren gebracht. Aber gut, man kann es auch gerne mal wiederholen. Aber so oft wiederhole ich mich ja nicht, weil Gott mir immer neue Inspiration gibt. Das ist das andere. Dieses vorzeitige Aufhören, Weglegen, das ist ein Fehler. Aber ich begründe das gleich noch. Und weiter heißt es, es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Also unser Tun hat Wirkungen. Und die sind unterschiedlich. Das heißt, du legst jemandem die Hand auf, betest mit jemandem und machst... Das wird unterschiedlich sein. Deswegen ist das zu gucken, ja, wie macht und wie trainiere ich das und was es so für Seminare gibt, lernen, heilen wie Jesus und prophetisch werden oder was immer. Wenn nichts da ist, kann auch nichts werden. Du gehst nicht irgendwo hin, lernen zu heilen wie Jesus. Du weißt auch gar nicht, hast du nie mit einem Kranken gebetet. Kannst du gleich vergessen. Sondern du hast einfach sagen, Herr, wenn die Situation es gibt, dann wirkst du, dann handelst du, dann erkennst du, und dann trainierst du dich. So ist es. So ist meine Sichtweise. So ist es mir auch, ich sage mal von Gott. Gott hat initiiert, eine Gabe freigesetzt. Und dann bin ich in dieser Gabe hineingestiegen und habe mich dann kundig gemacht. Und ich sage mal breit aufgestellt, gelesen, getan und gemacht. Ich orientiere mich aber nicht an anderen prophetischen Stimmen. Weder in ihren Auftreten, noch in ihren Dingen, noch was sie sagen, was sie machen. Gar nicht. Interessiert mich gar nicht. Ich gehe nie hin und sage, wie macht der das und wie kommt das an? Wie wirkt das? Ja, für eine gewisse Performance, ja, trainieren oder was weiß ich, mache ich alles nicht. Ich mache das, wie ich bin. Weißt du, du musst auch deine Individualität auch im Reich Gottes, auch in der Gemeinde Jesus bewahren. Das ist dir so gegeben. Und das muss kein Widerspruch sein. Unser Naturell wird nicht dadurch gebogen oder diszipliniert, sondern Gott weiß, und das ist auch wichtig, du verstehst, zu deiner Persönlichkeit kommt die passende Gabe. So läuft das. Und deswegen braucht man sich nicht verbiegen und nicht in irgendeiner Weise dazu verändern, sondern Gott sagt, das passt rein bei dir. Wenn er dir was gibt, passt es rein in deine Persönlichkeit. So läuft das. Und wo es nicht passt, weil Leute sagen, ausgebrannt, fertig. Wisst ihr, die haben nie eine Berufung gehabt. Sondern ich sage es immer, einen Beruf oder eine Aufgabe gewählt. Gewaltiger Unterschied. Nur weil ich das Gefühl habe, das Interesse habe, das Empfinden habe, ich sollte mal was machen und mach mal, was dir ins Auge fällt, ja? Dann scheiterst du am Ende. Ich gehe auch, sage euch auch, wie ich es auch empfunden habe. Ich halte da nicht mit zurück. Ich glaube, wir müssen von vorne immer ehrlich sein im Dienst. Ich hatte mal so eine kurze Phase und einen Augenblick. Da habe ich gedacht, was soll das? Was lässt du dir da gefallen? Ich meine, ich bin nicht immun gegen Korrektur. Oder gegen berechtigte Hinweise. Aber es gibt manche, die kottern sich nur aus, ja. Um es mal so im norddeutschen Schnack zu nehmen, ja. Die poltern einfach nur los, denen passt nie was. Ob der Gürtel ist jetzt nicht richtig oder die Krawatte fehlt oder das Hemd ist kurz zu lang. Also so. Und dann fragst du dich, was soll das? Und das hat anfänglich was mit mir gemacht. Oder redest du schnell und hast du Feuer? Rainer Bonke hat mir gesagt, du musst dich so schreien, Reinhard. In Afrika scheint das so zu sein, aber doch nicht in Deutschland. Und er steht da vorne und sagt, aber ich kann nicht anders. Ja, das ist so. Billy Graham war auch, vergessen viele. Billy Graham war auch, Maschinengewehr Gottes hat man ihn genannt, ein Schnellsprecher. Die Übersetzer hatten ganz schön Tempo mitzugehen, wenn er im Ausland wäre. Das ist naturell gegeben. Da, zack, 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 zack. Das ist eben so. Manchmal bei einer Frau, achte ich schon, die kennt das schon, die macht immer so, da weiß ich schon, nimm ein bisschen Tempo raus. Dämpfe nicht den Geist, nicht, dass er denkt, das heißt, dämpf den Geist, sondern werd nicht so schnell. Aber manchmal ist das denn, so ist das. Und das gehört zur Persönlichkeit und da sind die Dinge, denn wie sie sind. Das verbiegt Gott nicht. So sind wir einfach und das ist auch gut. Und Gott wirkt in allem und in jedem unterschiedlich. Deswegen kann man nicht voneinander abgucken lernen und sagen, wie machst du das oder wie kommt das an, wie ist deine Performance, sondern sagst, ich bin, wie ich bin. Wenn du willst, der Mose, ich komme immer gerne auf die Mose zurück, weil viele so begeistert von dem Mose sind, wenn wir den noch hätten, ja, dann wäre er überall Präses sein. Ja. Jede Organisation, jedes Werk in der Welt würde sich um ihn schlagen, da keiner würde ihn nehmen. Da wüsstest du nicht, heute würde man sagen, er hat die Gesetzestafel zerschlagen, heute wüsstest du nicht, schmeißt er mit dem Handy während der Sitzung. Ja. Da war gerade sie nicht unter Kontrolle, der Mann. Das sind mir die besten Persönlichkeiten. Der hat keine Kontrolle über sich, kann man doch nicht machen. Kommt da runter, das goldene Kalb, sagt er, muss ja nicht sein. Können wir einfach mal so ein bisschen wegschieben, ja? Da war wütend. Und da schlägt die Gesetzestafel, da hat er natürlich eine Folge gehabt. Manches ist auch mühselig in unserem Leben, weil Gott sagt, jetzt schreibst du selber, ja? Vielleicht musst du manches von Gott her mit ihm zusammen, sagt er, ich hätte dir schon mal manches abgenommen, aber leider müssen wir das mal jetzt machen. Da musst du dich auch mal ein bisschen anstrengen, ein bisschen was geben. Das ist manchmal so. Es ist ein Geben und Nehmen, hätte ich fast gesagt. Aber das ist so. Aber der Mann hätte doch heute gar keine Chance, irgendwo was zu werden. Mit dieser Persönlichkeit, ja? Oder Jesus selber. Ich rede gerne über einen provokanten Jesus. Ich sage, 50% der Gemeinden, die sagen, wir stehen auf dem Wort und Jesus ist unser Mittelpunkt, die würden Jesus nicht als Sprecher einladen. Du weißt gar nicht, was er im nächsten Moment mit den Leuten umgeht. Da geht er in den Tempel und sagt nicht, passt mal auf. Das muss hier alles friedlich vonstatten gehen. Können wir uns mal arrangieren? Alle 14 Tage bin ich mal im Gebetshaus dran und alle 14 Tage macht ihr euren Handel. Und wenn ich gut bin, gebt ihr mir noch was von ab davon. Denn haben wir alle einen Gewinn davon. Er kommt rein und schlägt um sich. Aber Jesus, du hast dich doch nicht unter Kontrolle. Du kannst doch mit den Leuten, die verstehen doch gar nicht, ich mach doch nichts. Das ist wie. Du musst sagen, also das ist hier ein Gebetshaus. Du musst erklären, du musst Verständnis wecken. Du kannst doch nicht reinpoltern. Das ist Jesus. Oder er spielt in den Sand und macht dir einen Brei. Da kann er immer noch nicht so richtig sehen. Also, du bist verschwommen. Aber Jesus, dein Vorgehensweise passt nicht in unsere Kultur der Gemeinde. Das kannst du irgendwo da machen, wo die ein bisschen. Aber wir haben einen anderen Standard hier. Muss ich hingehen und sagen, darf ich dann dir mal, möchtest du sehen? Ja. Jesus, also du schreckst uns die Leute ab, die kommen wollen. Mir sagte mal einer, ein Mann und deine Art, deine Weise, ein Auftritt, da schreckst du dir eigentlich die ab, die wir gewinnen wollen. Ja, was machst du jetzt? So, dann hatte ich die Phase, dass ich auf dem Bett lag und habe gesagt, wer bin ich denn? Meine Frau stimmt zu, sie ist mit. Ich sag, ich kann K und K auch zu Hause, Küche und Küssen, ich kann das. Ich muss nicht unterwegs sein, ich muss mir nicht die Prügel einziehen, ich muss das nicht. Die Infragestellung der Motivation und des Herzens. Und ich hatte kaum solche Gedanken, da kam nicht der sprichwörtliche Engel vom Himmel oder der Flügelschlag Gottes oder was weiß ich immer oder der Wind des Heiligen Geistes, so auf einmal war das Push und ich stand wieder auf und dann war es gut. Und dann habe ich gelernt, was heißt gelernt? Da habe ich zu Gott gesagt, weißt du was? Gott, lass mich hören, wenn jemand was sagt. Lass mich hören, ob er das im berechtigten Interesse von dir aus sagt, ja, weil du möchtest, dass Dinge sich verändern, oder ob jemand nur aus sich heraus mal ein paar Worte ablässt. Gib mir ein geistliches Hören. Und das funktioniert. Du merkst sofort, hey, da wirkt der Geist durch, das ist ein Hinweis, das wäre gut. Und du hörst aber auch menschlich, fleischlich, was weiß ich, gesinnt. Das ist das Beste. Aber es gibt Phasen, da fragst du dich wirklich. Und das musst du wissen. Viele sehen sich nach Berufung im Reich Gottes, nach einer Aufgabe. Aber es ist nicht nur Holiday auf einer Wolke oder der Herrlichkeit des Zeltes und was auch immer du dir vorstellst, sondern es bedeutet auch Spannungen, Herausforderungen, Kämpfe, in Zweifel ziehen. Immer diese Anspannung. Herr, was machst du? Wie wird das wohl? Spurgeon hat mal zu seinem Schwiegersohn gesagt, hört er diese Angst und diese Unsicherheit vor der Predigt nie auf? Nee, hat er gesagt, oder umgekehrt, sein Schwiegersohn hat gefragt, der auch Prediger war, hört das denn nie auf? Die Unsicherheit, die Ängste vor Kanzeldienst und so weiter. Da hat Spurgeon gesagt, wenn es bei dir aufhört, hat dich auch der Heilige Geist verlassen. Jedes Mal, wenn es losgeht, ich sage, Koffer packen ist immer, ich bin gerne zu Hause und bla bla. Und auch gestern, ich habe jetzt 2 Tage, wie sag mal, Holiday gehabt, mit unseren Geschwistern hier getroffen. Tag vorher habe ich noch einen Besuch gemacht mit meiner Frau in Saulheim bei einer Schwester. Alles mit der Holiday. Und dann dachte ich, und jetzt, gestern heute Morgen beim Frühstück, habe ich gedacht, und jetzt musst du aber gleich, jetzt geht es an die Arbeit. Normalerweise arbeitet man erst und dann gönnt man sich die Auszeit. Bei mir war es umgekehrt. Und wie wird das werden? Was denn? Du hast das nicht in der Hand. Du kannst den Geist nicht nehmen. Da haben manche auch so, was so publiziert wird. Gerade, ich sage es so aus dem evangelikalen Lager. Die haben nicht verstanden. Weil wie kann man so eine Versammlung oder eine Gemeinschaft, wie wir sie heute Morgen bilden oder diesen Tag über machen, und da wird Gott irgendwie prophetisch da oder Heilung oder so. Der, so als wenn man den Heiligen Geist nehmen kann, sagen, so wir treffen uns von 10 bis 16 Uhr und dann bist du da und dann machen wir hier mit dir zusammen. Nein, du hast das nicht in der Hand. Wir schaffen nur auch heute einen Rahmen, einen Raum, eine Möglichkeit, und da lässt sich Gott nieder. Und deswegen erlebst du Gottesdienste auch in unterschiedlicher Form, weil der Geist Gottes nicht sich manipulieren lässt und nicht führen lässt, sondern wir werden vom Heiligen Geist geführt. Und deswegen haben wir auch manchmal denken, dass Gottesdienst so sagt, da möchte man nicht nach Hause, das sind Herrlichkeitszelte, da, oder man möchte das am liebsten mitnehmen, so einen Topf voll, ja? Und dann kommst du gleich in Gottesdienst oder Sonntag wieder und was auch immer und sagst, ey, was los? Das letzte Mal war so schön. Aber ihr wisst, was ich denn gerne sage. Es gibt ja so Geschwister, die sagen, oh, früher. Wir haben Gebetsversammlungen gehabt und Gemeinschaft. Und was, wie schön das alles war. Also die Psychologie weiß ja, umso länger ein Ereignis zurückliegt, umso verklärter wird die Vergangenheit. Und ich sage dann immer, wer von alten Zeiten träumt, wird bessere nie erleben. Du musst immer vorwärts gehen. Das Volk der Israeliten, als es dann in Bedrängnis war, in der Wüste, hat es gesagt, wir wollen zurück nach dem alten Ägypten. Es gibt Christen, die sagen, damals, als ich mich bekehrte, noch im Taufbecken, ja, und so, oi, ey, ey, da wollte ich raus, und da hatte ich die Leute und schüttel, bekehr dich, und ach, was weiß ich. Aber heute, ich gönne mir auch immer so einen Tag, wo ich dann nur durchs Programm zappe, oder mich am PC verliere, oder vielleicht am Dattelspiel, aber, oh, aber damals, das wäre mir in jeden Sinn gekommen, dass ich mal hier, und, oh. Und damals, oder sagte Herr, wisst ihr, warum Gott das nicht erhört hat, als sie zu Volk Israeliten schrie und sagt, wir wollen wieder zurück nach Ägypten und so weiter und so fort. Wisst ihr, warum Gott 50% deiner Gebete nicht erhört? So soll ich dir das sagen? Weil Gott sagt, wenn ich dich so erhöre, wie du betest, das wird dir nicht gefallen. Wir können ja gerne unsere Wünsche formulieren. Aber er sagt, wenn ich das so umsetze, wie du dir denkst, dass es dann wird, dann sagst du, lass mich bloß damit in Ruhe. Deswegen ist es gut, dass Gott nicht alles macht, was du betest, dass er machen soll. Das ist seine Gnade. Nicht, dass du denkst, ich bin nicht erhört. Oder Gott hört mir nicht immer. Bei anderen hört man ja immer, dass er immer nur hört. Kein Wunder, wenn er den anderen immer hört, dann kann er auch gar nicht auf mich hören. Ja? Hat ja nun ja Ohren veranlasst. Nee, nee. Er sagt, lass mal so. Es ist besser für dich, wenn ich nicht alles ernst nehme, was du betest. Weil das wird dir am Ende sagen, oh Herr, was habe ich bloß. Hätte ich gewusst, wie sich das dann weiterentwickelt. Da hätte ich aber nicht so gebetet. Sagt der Herr, deswegen mach, weißt du, deswegen sagt der Herr dir jetzt schon, weil ich weiß, wie du betest und was du betest, aber wie sich das dann letztlich entwickeln würde, würdest du sagen, hätte ich bloß so nicht gebetet. Und deswegen sagt der Herr, um dir das zu nehmen, tue ich schon mal nicht, was du betest. Also, aber du sollst weiterhin beten. Da du ja nicht weißt, welche beten, wir sollen bitten, was im Willen des Herrn steht, ja? Also, da du ja immer nicht weißt, was du betest, ob alles im Willen Gottes ist, betest du einfach weiter. Und was im Willen Gottes gebetet ist, da wird er sich drum kümmern. Und alles andere sagt er, das mache ich lieber nicht. Du sagst, du kannst du das nochmal ändern, Herr? So einfach kann Gebet sein, ja? Ja, das ist, Glaube ist einfach ganz einfach. Und ganz simpel. Man muss nur wieder mal zu den einfachen Dingen zurück. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, also bei euch hier, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Das ist kein Ego-Trip, das ist kein Wohlfühl-Christsein, ich habe, ich kann und sollte und mache, sondern Gott sagt, damit es den Menschen dient. Und hier steht Gemeinde. Da steht nicht, es dient der ganzen Welt, sondern die Gemeinde. Ich komme noch nach Epheser 4. Wozu das eigentlich ist mit dem Gabendienst. Da steht nicht, damit ihr die Welt dient, sondern er sagt, die Gaben, das ist die Gemeinde. Und warum ist das so? Gott ist natürlich klug, das wissen wir alle. Und weise und vorausschauend. Er sagt, durch die Gaben, kommt, stabilisiert und festigt euch das Glaubensleben. Durch die Gaben des Miteinanders werden wir immer mal Phasen haben, wo wir dies brauchen. Die Dienste der Gaben füreinander, zueinander, weil wir ja auch noch im irdischen Dasein gefangen und in Fleisch und Blut sind. Und deswegen tut es gut, wenn Gabendienste uns dienen, damit sie unseren Glauben stärken, uns ermutigen, voranbringen, aufbauen, vielleicht auch so manches herausholen und so weiter und so fort. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unterschiedliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gabe, um Kranke zu heilen. Da steht aber nicht, alle werden das Gleiche tun und haben. Ein Problem unserer charismatischen Szene. Diese Hypercharismatiker nenne ich sie. Manche sagen mir, Amando, du darfst von vorne solche Dinge nicht sagen. Ich sage, wieso, man muss die Dinge noch aussprechen. Wer publiziert, sich öffentlich äußert, muss auch damit rechnen, öffentlich korrigiert zu werden. So läuft die Sache. Und da wird so getan, als wenn wir alle, das steht da nicht, sondern du musst für dich individuelle Fragen erkennen oder stille halten und sagen, Herr, wenn du eins von diesen Möglichkeiten, die du hast, in mir freisetzt und gibst, dann will ich da gerne der Gemeinde dienen. Aber es steht nicht, wenn ihr alle nur gemeinsam wollt, dann hast du alles, du kannst sie aussuchen. Ich weiß, was los ist. Manches wirkt so den Eindruck, du suchst dir das aus. Du gehst irgendwo hin und sagst, ich will Heiler werden, ich will prophetisch werden und sowas, was ich da. Und dann gehen sie in Seminare und kommen wieder raus. Und jetzt haben wir ein Problem, folgendes Problem entsteht. Ich sage dir Folgendes, damit du die Zusammenhänge verstehst. Zwischen dem, was im Augenblick geschieht, ist keine Aussage darüber, was bleibt. Wenn ich jetzt beten würde, ich glaube an die Führung und Freisetzung des Heiligen Geistes und würde sagen, Herr, setz eine prophetische Salbung frei. Da können wir miteinander uns prophetisch dienen. Das geht. Du kannst auch sagen, Herr, setze eine Heilungssalbung frei auf die Versammlung und dienen uns miteinander und Menschen werden gesund. Warum? Dienende und Diener im Reiche Gottes, die eine Salbung, eine Berufung haben, mit denen geht die Salbung mit. Und diese Salbung, bei Mose haben wir das, sie legte sich auch auf die anderen Ältesten. Und deswegen sagte Mose, ich wünschte, alle wären ein Volk Propheten. Aber sie waren nicht alle Propheten. Aber sie wurden ergriffen. Selbst Saul, der die Prophetensiedlung, den David verfolgte, war ergriffen in ekstasischer Begeisterung, tanzte er um. Der sprach prophetisch und das war nicht falsch. Das gibt eine Atmosphäre, die der Heilige Geist schafft, weil die Salbung mit denen, die die Salbung haben, mitgeht. Und da gibt es eine Freisetzung, die sich auf eine Versammlung legt. Und man dient miteinander und es läuft. So, und jetzt gehst du aber raus aus dieser Atmosphäre. Und du hast nicht die Berufung und nicht die Aufgabe und nicht die Gabe. Und die meinen, und das ist ein Fehler, wie viele machen. Und ihnen wird das auch nicht gesagt. Sie erleben etwas im Augenblick, weil die Salbung sie ergreift. Und dann gehen sie raus dort, wo sie sind, in den Gemeinden und in ihrem Alltag. Und sie meinen, sie hätten das, aber es funktioniert nicht. Weil es war nur dem Augenblick geschuldet. Ob du eine Berufung und Salbung für etwas hast, zeigt sich in der Dauer, in der Intensität, in der Häufigkeit, in dem es passiert immer wieder. Und ist nicht abhängig davon, Gesalbte, Berufene, wie im Heilungsdienst Berufene und im Prophetischen, sind nicht abhängig von einer Atmosphäre. Auch ein Fehler in unseren Kreisen. Ja, ich kann reinkommen, deswegen, Daniel kennt das schon, ich spreche mich vorher mal ab. Ich bin der Typ, ich komme rein und möglichst gleich an die Kanzel. Ich brauche keine Vorbereitung. Ich bin vorbereitet. Prophetische Leute sind fertig. Evangelisten sind fertig. Heilerdienerinnen sind fertig. Sie brauchen keine, ich muss mich erstmal ankommen. Ich verstehe das ja. Ja, die Leute müssen ankommen und so weiter. Wer die Salbung hat, der ist ständig und beständig in der Salbung verfügbar. Der ist nicht abhängig davon, ob der Lobpreis erst geboten wird, ob eine Gebetsatmosphäre herrscht. Ich habe auf Hochzeiten prophetisch Leute gedient, saßen mir gegenüber. Ich sage, ich muss mich kurz erklären. Kennen uns nicht, was auch immer. Torte stand da mitten zwischen. Ich sage, aber ich habe manchmal so Eindrücke, Leute, darf ich und so. Ich sage, ja. So. Das heißt, du kannst immer. Ich bin ständig. Manche Fragen hast du dir auch mal für die Kassiererin an der Kasse ein Wort, ja? Ich sage, erstmal der Stau hinter mir, den möchte ich gar nicht erleben, ja? Und dann zum anderen, wenn Gott das will, ja. Wisst ihr, der Unterschied ist, wenn Gott es will, wird er es tun. Da kommt eine Initialzündung, ich nenne es Initialzündung des Heiligen Geistes. Dann kommt das über dich und dann machst du das. Aber ich gehe nicht in der Haltung jeden und allen, die ich begegne, die müssen jetzt ein Wort oder was auch immer. Ich sage immer zu den Leuten, Gott weiß, wie er mich bremsen muss, wie er mich initiieren muss, wie er die Initialzündung geben muss. Meine Frau, die kennt das schon. Dann werde ich, verändert sich was, auch am Tisch oder so, wenn wir in Gemeinschaft sind mit Leuten oder so, egal. Und auf einmal sagt sie, ja, geht los und dann verändert sich was in mir. Dann bin ich da, aber ich bin anders konzentriert da. Und dann merke ich, da baut sich was auf. Aber ich brauche jetzt nicht unter Zwang gehen, auch heute nicht. Ich vertraue die Führung des Heiligen Geistes, weil ich das nicht in der Hand habe, zu einzeln hinzugehen. Wenn es geführt wird, mache ich das. Wenn nicht, vertraue ich voll dem Heiligen Geist. Ich begründe das auch, warum die Unterschiedlichkeit der Intensität der Worte, der Führung des Heiligen Geistes so unterschiedlich zu Leuten kommt. Aber wir schaffen den Raum und bieten die Möglichkeit. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist gesegnet. Ich glaube, wenn eine Gemeindeleitung Dienerinnen und Diener zulässt mit einer Salbung, dann werden sie gesegnet. Wir stellen den Raum zur Verfügung. Und in diesen Raum kommt der Heilige Geist hinein und handelt. Und das haben viele nicht verstanden, die das kritisieren und sagen, ihr kommt zusammen und dann wird auch immer prophezeit, wie geht das? Ich sage dir, wie das geht. Wir sind an Raum und Zeit gebunden. Wir können nicht 24 Stunden auf den Beinen hier im Gottesdienst sitzen, ja, um das mal so zu sagen, und mit dem Herrn sprechen oder erwarten. Wir müssen raus in den Alltag. Wir haben unsere Verantwortung, wir müssen auch mal schlafen. Selbst Jesus hat geschlafen. Aber die Pfingstpredigung werde ich morgen wohl wahrscheinlich nicht halten. Aber in diesem Zusammenhang gibt es eine Stelle. Ich will mal sehen, ob ich das jetzt finde. Ich weiß ja nicht. Doch, ich muss mal kurz gucken. Und zwar, wo habe ich das? Nein, ich wollte mal kurz. Dann habe ich das. Wo habe ich das hingeblättert, Bettina? Weißt du auch nicht, ne? Wo? Ich glaube, das war. Oder ist in einer anderen Mappe. Da, ich kürze das. Wo Jesus den Leuten diente und dann zog er sich zurück von der Masse, um allein zu sein mit dem Vater. Ich glaube, dass es Zeiten gibt, die sind wichtig. Dann müssen wir uns einfach zurücknehmen und nur mit Gott allein sein. Jesus hatte genug zu tun. Viele Christen, auch Gemeinden, die rödeln immer. Wisst ihr, was ich meine? Die haben ein schlechtes Gewissen, wenn die nicht immer in der Sache des Herrn arbeiten. Jesus hatte genug zu tun. Und was tat er? Die Masse bedrängte ihn und er zog sich an einer einsamen Stelle zurück. Warum? Weil er mit dem Vater die Kraft empfing. Wir brauchen Zeiten, da müssen wir einfach nur uns mal dem Herrn zuwenden und alles, was so wichtig ist und was uns eingetrichtert wird, dass wir die Zeit auskaufen müssen, da müssen wir sagen, Herr, ohne die Zeit mit dir können wir keine Zeit haben zum Wirken. Und Jesus zog sich zurück. Ich glaube, habe ich das dort auch der Gemeinden gesagt. Es gibt Zeiten, da müssen wir uns einfach zurücknehmen. Die Aufgaben sind immer vielfältig, die Aufgaben sind immer da. Immer ist in einer Herausforderung, immer ist ein Bedarf. Aber du musst dich mal zurücknehmen. Jesus hat es uns vorgelebt. Er ging in die Einöde, in die Einsamkeit und da sprach er mit dem Vater. Da holte er sich die Kraft vom Vater. Und dann ging er wieder los. War Jesus als Mensch. Brauchte diese Zeit und sagte, die Masse ist da, aber ich kann der Masse nicht dienen, wenn nicht der Vater mir erst dient. Wir brauchen Zeiten, wo Gott erst anfängt, uns zu dienen. Sonst können wir Menschen nicht dienen. Und auch nicht der Gemeinde dienen. Und deswegen ist es ganz wichtig, Zeiten zu haben, wo man sich rauszieht. Und sich auch nicht unter Druck setzen lässt. Und sagt, ich habe schlechtes Gewissen, ich muss ja, und wenn ich nicht da bin, ruht das nicht, und wenn ich das nicht jetzt mache, dann ist das ganz schlecht. Und so, nein, sagst, hey, beim Vater tanke ich auf, bei Jesus komme ich zur Ruhe. Und dann kannst du wieder. Jesus hat uns da vorgelebt. Viele kapieren das nicht, viele machen das nicht und haben ein Problem. Und jetzt geht das weiter in den Bibeltext. Manche ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Und jetzt kommt Vers 11. Eigentlich ist das der alles zusammenfasst und bündelt. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Da kann man doch ganz entspannt sein, oder? Da braucht man sich doch gar nicht abmühen. Da braucht man sich keinem Test unterwerfen. Da braucht man sich nicht unter Druck setzen lassen. Und ich sage, und wenn die Beantwortung nicht gegeben wird, was für eine Aufgabe hast du? Oder worin siehst du deine Berufung, deine Vision? Sagst du, habe ich nicht, aber Gott hat sie. Wenn Gott sie hat, initiiert er sie. Und einige Christen, leider sind sie ja innerlich gescheitert, weil sie unter Druck kamen, weil es ihnen so beigebracht wurde. Du musst doch was haben. Du verpasst doch vielleicht die Zeit. Kannst doch nicht nur rumsitzen und warten, sondern musst was machen. Und viele sind dann gescheitert. Die probieren sich aus. Gerade im Bereich des Prophetischen ist die Gefahr, dass einfach geredet wird, wo Gott gar nicht redet. Und das meiste, sage ich dir, was geredet wird, hat Gott nie gesprochen. Aber die Hauptung wird aufgestellt. Es wird einfach ausgedrückt. Es wird einfach gemacht, anstatt zu sagen, Gott gib mir. Gott befähigt mich. Und da wirst du merken, in den Umständen, die Gott schafft, da tut sich was. Da kommt was. Da geschieht was, weil der Geist es in dir wirkt. Deswegen ist das eine große Entspannung, abwarten zu können. Aber da, wo man erkannt hat, und da komme ich jetzt mal zu, da, wo man erkannt hat, was man von Gott bekommen hat, dass man in dem bleibt und in dem wirkt. Ich will das jetzt hier mal die Bibelstelle suchen, dass ich die jetzt hier finde, dass ich sie auch, ich springe jetzt, und das kann ich nicht anders machen, als dass ich hier ein bisschen blättere. Ich möchte euch das mal sagen. Und zwar, um dir zu verständlich zu geben, dass wir auch, wenn wir Aufgaben, Verantwortung haben, dass es auch mal Phasen gibt, da denken wir, es muss doch mal was Neues kommen. Es wäre doch ganz gut, wenn sich da mal was verändert. Ständig dasselbe, immer das Gleiche, immer in der Wiederholung, das macht ja mürbe. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Die Christen sind manchmal so geprägt, das kann doch nicht mein ganzes Christsein gewesen sein, wie es bisher war, oder? Da fehlt doch noch so der Kick, so das Besondere extra, das, was letztlich so füllt, so diese eigentliche, das ist es. In 2. Könige 13, ab Vers 14, haben wir einen Dienst des Propheten Elisa. Und es heißt in Vers 14, anfänglich gleich im ersten Satz, Elisa war schwer erkrankt und es ging mit ihm zu Ende. Ich finde das gut, dass es da steht. Die Bibel sagt, wir können krank werden. Unabhängig davon, welche Berufung wir haben oder was für eine Salbung. Elia wurde im feurigen Wagen gen Himmel gehoben und Elisa erkrankte, der die doppelte Salbung des Elia hatte. Warum nur? Weil er so bescheiden war. Heute Nachmittag spricht der Geist hinein oder gibt mir diesen Gedanken. Wir werden heute Nachmittag gleich damit starten. Und zwar wird wohl eine Predigt sein, daraus erstmal kommen. Die Frage, die Gott dir heute Nachmittag stellt, und er meint es so, wie er es dir jetzt sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich glaube, dass es heute Nachmittag gesprochen werden soll. Ich komme mit dem Bibeltext, damit dir verständlich ist, um was es geht. Und ich sage dir, wage dir jetzt schon zu sagen, dass Gott darauf eingehen wird und handeln wird. Aber ich bringe dir heute Nachmittag den Bibeltext erstmal nahe, damit du die Zusammenhänge verstehst, um was es geht. Und die Frage, ich sage sie dir jetzt schon, die Gott dir stellen will, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sagt nicht, ich sage dir, was du noch für mich tun sollst, sondern die Frage wird lauten, was willst du, dass der Herr dir tun soll? Aber jetzt komme ich hier in diesen Bibeltext hinein. Elisa war schwer erkrankt. Doppelte Salbung. Siebenfache Wunder eines Elia. Da müsste man doch meinen, dieser Mann kann doch nicht krank werden. Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Wir werden krank, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind. Weil unser Leib dem Zerfall unterworfen ist. Wir können erkranken. Je nach der Zusammensetzung unseres Körpers und so weiter. Mit den Genen und was es da alles ist. Wir sind dem Zerfall unterworfen. Das heißt, Dinge kommen krankheitsmäßig in unserem Leben hinein. Und für Gott ist das kein Problem. Und es ist keine Folge von Sünde oder dergleichen. Weil ich weiß ja, was da kolportiert wird. in unseren Kreisen. Krebskranke Leute, ich habe ja Gespräche mit Leuten. Wir werden zum Abschluss unserer Reise noch eine krebskranke Schwester besuchen auf unserer Rückreise. Ich habe auch ihren Mann schon gedient, der ist schon in der Ewigkeit. Sitzt du da? Sprichst mit den beiden jetzt, er ist ja schon beim Herrn. Auch wenn wir der Gabi begegnen werden. Jetzt komme ich da hin und sage, Gabi, bring dein Leben in Ordnung. Da kann das nicht stimmen. Reinhard Bonke, das ist ja nun publiziert worden. Deswegen kann man nichts. Hatte Prostatakrebs. Herzinfarkt. Billy Graham hatte Parkinson. Francis Schaeffer, wenn einige von euch nicht kennen, ihr könnt ja googeln. Ein christlicher Philosoph, hochintelligent. Hatte Krebs. Ich kann auch zu diesen Männern nicht sagen. Catherine Kuhlmann war krank. Hatte ausgewiesene Heilungssalbung. Sie hat gesagt, dass ich möchte nicht, dass es zu meinen Lebzeiten bekannt wird. Die nahm am Tag 30 Tabletten. Die kam nur rein in den Saal. Da wurden die Leute gesund. Die hat noch nicht mal einen Ton gesagt. Die war in den Hotels. Da sind Leute im Hotel gesund geworden. Die Leute warteten im Auditorium, dass sie zum Dienst kam. Die wurden, während sie noch wartet, dass sie kommt, wurden die Leute gesund. Leute haben ihr geschrieben. Sie hatte aus Zeitgründen, das war die Menge der Post, konnte sie gar nicht bewältigen. Die Leute haben ihr geschrieben, bete für mein Krankheitsanliegen. Die Post war unterwegs und die Leute wurden gesund. Die hat nie für die gebetet. So eine Salbung. Die konnte auf ein Podium gehen und sagen, hier, du hast die und die Krankheit und Gott heilig jetzt. Und sie selber war schwer krank. Und hat sie gesagt, das will ich nicht, dass es zu meinen Lebzeiten bekannt wird, weil das könnte einigen den Glauben nehmen oder rauben, dass ich sowas habe und selber. Ja, das ist. Aber ich, Frau, kann ich doch nicht sagen, in ihrem Leben ist unbereinigt. Die Ahnenschuld. Brutal ist das. Wisst ihr, das Kreuz von Golgatha ist die Befreiung. Es gibt keine Ahnenschuld. Es gibt das Kreuz von Golgatha. Dort gehen wir hin. Dort ist Sündenvergebung. Mit Golgatha ist alles gebrochen. Da muss man mit umgehen. Und nicht Menschen bedrücken und bedrängen. Das ist ja eine große Not. Zu der körperlichen Not. Ich habe auch Gemeinden aber rausgeworfen. Ausgeladen. Und sie haben mir gesagt, wir haben das, was im Internet möglich ist zu hören, über Heilung gehört. Wir laden dich nicht mehr ein. Vorher haben sie mir erstmal die sprichwörtlichen roten Teppich ausgeklärt. Und seitdem ist Tuahu in der Gemeinde. Kranke ohne Ende, kommen nicht klar. Ein Durcheinander. Wisst ihr, was das Wichtige ist? Wir müssen erstmal miteinander zuhören. Anstatt zu offen zu sein, ich sage es ergebnisoffen, orientiert, erstmal zuhören, was ich dazu sagen kann. Anstatt steif, Glaube, Glaube, Glaube. Aber es funktioniert nicht. Da muss ich mich doch fragen, was ist da los? Oder Sünden nochmal schreien, vergib mir meine Ahnen, was weiß ich. Und die Leute werden trotzdem nicht gesund, da stimmt doch was nicht. Hier steht in der Bibel, Elisa wurde schwer erkrankt. Und die Bibel sagt nicht, weil er ein Sünder wurde. Weil Unvergebenheit in seinem Leben ist. Weil seine Ahnenschuld nicht bereinigt ist. Weil er Probleme hat. Gar nicht, sagt die Bibel. Im Gegenteil. Sie sagt, er diente in Vollmacht weiter, trotz seiner Krankheit. Das ist für mich die Stellen, wo ich sage, seht hin. Das ist der Punkt. Er blieb dran, seinen Dienst zu tun, auch in dieser Schwäche, in der er lebte. Und Gott hat ihn nicht geheilt. Elia mit dem feurigen Wagen im Himmel emporgehoben. Wenn ich Elisa wäre, hätte ich gesagt, also ich möchte auch diesen feurigen Wagen. Es muss ja nicht unbedingt Elia den lenken, aber es wäre doch schön standesgemäß. Also wie kann ich, der Größere von dem Kleinen, der geht da opulent in den Himmel und ich muss hier mühsam auf die Ewigkeit mit zukrabbeln. Was sollen die Leute denken? Heute würden manche sagen, oh oh, da scheint mit Elisa auch irgendwas nicht in Ordnung zu sein. So ein Mann von der Berufung, wie wir ihn gehört haben, der kann doch nicht krank sein. Natürlich wirst du krank. Atheisten werden krank oder nicht krank. Die sagen einfach, Schwein gehabt. So sieht das aus. Das hat nichts mit deinem Glauben zu tun. Ob du krank wirst oder nicht krank wirst. Aber was wir dürfen, beten für Heilung. Das heißt aber nicht, dass unsere Aufgabe ist, ich weiß, ich habe manche Auseinandersetzungen oder manche meiden mich auch. Es werden solche Bücher rausgegeben oder sonstige, da musst du erstmal, wer weiß, was alles ausfüllen. Einer in Schleswig-Holstein ist unterwegs, da musst du erstmal 30 Seiten dich nackt machen, sage ich jetzt mal, in deinem Leben, ob alles in Ordnung ist und dann betet er für dich. Ich sage, wo steht das in der Bibel? Genauso prophezei ich Leuten, ob die, ich habe Moslems prophezeit. Ich sage, bei dir zu Hause sieht das so aus, da kriegt ihr so eine Augen. Ich diene allen. Ich bete mit allen Kranken. Ich frage nicht, ob du Christ bist, Atheist, Kommunist, Sozialist oder was auch immer, sondern ich diene. Das steht da nicht in der Bibel. Sondern wir haben den Auftrag, mit Kranken zu beten. Aber wir haben es nicht in der Hand. Aber wir sollen es tun. Wisst ihr, das Problem wird nicht sein im Himmel, dass Gott sagt, ey, du hast nicht für Kranke gebetet, da hast du auch keine Probleme gemacht. Sondern Gott wird denen einen Vorwurf machen und sagt, warum hast du das nicht gemacht? Wir haben einen Auftrag, wie mit, ich komme morgen vielleicht zu der Predigt mit Evangelisieren. Wir haben einen Auftrag, aber wir sind nicht verantwortlich für die Ernte. Wir sind nicht verantwortlich für das, was daraus wird. Viele Christen übernehmen so viel Verantwortung, die sie nicht haben. Und die Bibel ihnen auch nicht zuteilt. Und jetzt wurde Elisa schwer krank und es ging mit ihm zu Ende. Und jetzt passiert Folgendes. Da kam Josua, der König von Israel, zu ihm. Er weinte und rief, mein Vater, du bist Israels Streitwagen und sein Lenker. Er sagt nichts anderes, du bist der Prophet, der uns Orientierung gibt. Wir sind hier in einer Lage, wir brauchen Orientierung. Jetzt müssen wir immer unterscheiden zwischen Prophetenstellung des Alten und des Neuen Testaments. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Und Propheten im Neuen Testament sind eine Beigabe Gottes, die hineinkommt gelegentlich in unser Leben und Dinge äußern. Aber sie sind nicht dazu federführend im Vergleich zu den Propheten des Alten Testaments dienend da zu sein. Deswegen ist das alles großer Quatsch, was da prophezeit wird über Deutschland, Europa und den Rest der Welt. Und wenn man genau, ich bin ja einer, der gerne Politik und Geschichte ist, so mein Gebiet. Viele Christen vermeiden das oder tun es nicht. Du musst mal zurückblättern. Google macht ja alles möglich. Was da schon für Äußerungen gemacht wurden, die stimmen hinten und vorne nicht. Und jetzt sind wieder Dinge unterwegs, die da publiziert werden. Und das Volk Gottes wird immer verwirrter. Und keiner fragt sich, sag mal, das kann doch hier alles nicht sein. So viel reden, wie Leute prophetisch empfangen wollen. Da hat Gott mit seinem Propheten im Alten und Neuen Testament nicht mal so oft geredet und so viel. Da kann doch irgendwas nicht mehr stimmen. Sondern Gott hat Unterscheidungen zu geben. Wir haben das Wort Gottes, daran orientieren wir uns. Und die Führung des Heiligen Geistes. Und die Verantwortung in unserem eigenen Leben. Wir dürfen auch Gott vertrauen. Er hat uns ja nicht verheißen, wenn du gläubig bist, machst du keine Fehler. Aber ich sage mir, deine Fehler, die du gemacht hast, die haben Gott nicht vom Thron gestoßen. Der ist nicht in Ohnmacht gefallen. Und was du in Zukunft auch falsch machst, das irritiert ihn auch nicht. Vielleicht wirst du sagen, oh, manche Fehler der Vergangenheit, ich wünschte, ich könnte nochmal zurück und würde das denn nicht machen. Dann sage ich dir Folgendes, dann hättest du nicht die Fehler gemacht, du hättest andere Fehler gemacht. Es gibt kein fehlerfreies Leben und auch, es gibt kein fehlerfreies Christsein. Und Gott weiß um alles. Und deswegen ist er darauf eingestellt und entspannt. Ihn kannst du nicht überraschen. Wir sind manchmal von uns selbst überrascht, wozu wir in der Lage sind, ja, so oder so, ja. Aber Gott sagt, kenne ich doch. Warum hast du ein Problem für mich? Bist du kein Problem? So entspannt ist Gott. Und so leicht ist es. Und jetzt sagt er, du bist unser Lenker, du bist unsere Richtschnur. Das ist die Stellung des Propheten seiner Zeit, weil es keine andere Kommunikation zwischen Gott und den Menschen gab, als durch seine Propheten. Das war die Situation. Heute ist die Lage anders. Da kam Josua, der König von Israel, zu ihm. Er weinte und rief, mein Vater, du bist Israels Streitwagen und sein Lenker. Elisa befahl ihm, hol einen Bogen und Pfeile. Der König tat es. Was haben wir jetzt? Wir haben ein prophetisches Wort des Propheten. Tu das und dann erstmal Sendepause. Wisst ihr, was Prophetie bedeutet? Wir denken manchmal, Prophetie ist sowas, die 10 Schritte zur erfüllenden Prophetie. Das und das und das und das und das. Und dann musst du natürlich dementsprechend auch durchlaufend und bei Punkt 10 hast du die erfüllende Prophetie, dass du immer auf den aktuellen Stand bist. Wenn ich das mache, ich sozusagen immer die Punkte weiter, ja, immer die Level weiter und dann bist du irgendwann in der erfüllenden Prophetie. Das ist nicht Prophetie. Gott sagt, das sage ich dir jetzt. Und dann tust du, was verantwortlich vor Gott, vor seinem Wort und den Menschen zu tun ist. Viele Christen kriegen ein Wort oder empfinden ein Wort oder was auch immer und fangen nicht an, mit dem bereits Bekommenen loszugehen. Weil die Frage gleich kommt, und was soll am Ende rauskommen? Was für einen Sinn macht das? Wisst ihr, Gott hat sich vorbehalten zu reden. Ich glaube auch heute in der Art und Weise der Verkündigung, in der Art und Weise der prophetischen Impulse, wo du erst so weißt, und dann? Wie wird das dann? Also wenn Gott jetzt eingreift, wie greift er denn ein? Weil ich, vor unserer Pause, diese Impulse des Geistes. Und wie wird das denn aussehen? So, das hätten wir gern. Damit wir ja erkennen, dass da jetzt auch, ne? Gott sagt, da komme ich. Aber er sagt dir nicht, wie er kommt. Er sagt dir auch nicht, wie es sich entwickelt wird. Und so war es hier auch. Er sagt, hol Pfeil und Bogen. Und der König sagte nicht, ja und dann? Also bevor ich überhaupt anfange, will ich doch wissen, wo es letztlich hingeht. Kann doch nicht irgendwie aufstehen und sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll mich mal bewegen. Ja? Aber in Verantwortung vor dich, vor Gott und den Menschen. Es gibt ja leider so Verrückte, die meinen auch Gott gehört zu haben und schmeißen alles hin und ihr ganzes Leben krempelt so um. Und am Ende sind sie sonst wo gelandet. Das meine ich nicht damit. Was verantwortlich gemacht werden kann, das tust du. Was du vor Gott, vor den Menschen, vor dich selber und vor deiner Familie und so weiter, wer betroffen ist, verantworten kannst. Die Schritte tust du. Und der König tat es. Aber der König wusste nicht, wo ist das? Und das ist das Reden Gottes. Er gibt einen Impuls des Heiligen Geistes und du sagst dir, und nun, was wird am Ende daraus sein? Und meinem vielen, so glaube ich, ist nicht viel, hat sich nicht viel bewegt, obwohl Gott geredet hat, weil sie mit dem Anfängen nicht angefangen sind. Und jetzt tat der König das. Warum tat der König das? Der sagte nur, hol Pfeil und Bogen. Der sagte nicht, ja und Prophet und dann, ich habe auch viele Dinge zu tun, wichtige Aufgaben. Kann ich, da habe ich meine Diener für. Jetzt soll ich Pfeil und Bogen holen. Und was dann? Warum tat der König das einfach so blind? Wisst ihr, damals wussten sie noch, was prophetisches Reden und prophetische Stimmen bedeutet. Der König wusste, Gott hat was vor. Also tue ich gut daran, das zu tun, was im Augenblick verantwortlich getan werden kann. Und er holte Pfeil und Bogen. Und ich würde euch auch sagen, damit ihr versteht, wie Prophetie läuft. Propheten bekommen nicht die Gesamtheit einer Offenbarung. Ich will jetzt mal Folgendes beschreiben. Wenn wir jetzt hier eine Bühne hätten, die mit einem Vorhang verdeckt werden kann, und du weißt, wir erwarten alle auf den Auftritt eines Theaterstückes, und dahinter werden die Requisiten aufgebaut, und der Vorhang ist geschlossen, und jetzt durch was ja passieren kann, wissen wir alles, wenn man Kindertheater oder was weiß ich, so. Und da, für den Moment kommt irgendwie einer so von innen, ja, an den Vorhang, so dass der Vorhang sich für ein Stück öffnet. Und du siehst einen Teil einer Requisite. Aber du siehst nicht das Ganze. Und das Teil dieser Requisite, kannst du dir nicht sagen, wie das Stück wird, ja? Und so ist das auch mit Prophetie. Gott gibt einem Propheten einen kleinen Einblick aus dem Ganzen. Aber er gibt nicht das ganze Bild. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Gott gibt immer den Einblick, der im Augenblick wichtig ist, zu bekommen. Aber sie bekommen nicht das ganze Panorama, auch hier nicht. Und jetzt holt der König Pfeil und Bogen. Und wisst ihr, jetzt musst du verstehen, wie Gott arbeitet. Der König war gehorsam. Und jetzt macht Gott weiter. Wenn du heute am Tage, sag ich mal, was mitnehmen kannst, nicht weil ich hier geredet habe, dann können wir gleich sofort abbrechen hier. Du kriegst auch dein Geld zurück. Aber wenn du sagst, einiges von dem, was ich gehört habe, hat was ausgelöst in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Ich glaube, da will ich mich mal drum kümmern. Da werde ich mal mit Gott das sozusagen drangehen. Dann wird Gott weitermachen. Dann wird Gott deinen Anfang, dieses Annehmen, dieses ich versuche es mal, ich übergebe es Gott, ich mache mit ihm zusammen und dann geht es weiter, versteht ihr? Wenn du nicht startest, von dem, was du merkst und verstehst, das will Gott, dass ich mich damit hineinbegehe, dann wird er nicht weitergehen. Viele Christen, auch Gemeinden und Bewegungen, kommen nicht weiter, obwohl Gott geredet hat. Wisst ihr warum? Weil sie mit dem, was sie gehört haben, nicht angefangen sind zu arbeiten. Weil sie meinen, und dann? Ja, was kommt dann? Wohin geht das dann? Und was soll das eigentlich bedeuten? Das sagt mir im Moment nichts. Als der Prophet sagt, hol das mal, das hatte für weder, ich sag dir was, damit du die Zusammenhänge verstehst. Es hatte weder, auch für den Propheten, macht das keinen Sinn? Was ist auch nicht, was ist da los? Was will Gott dann, was soll das? Und auch der König wusste das nicht. Beide wussten nicht, was hat Gott damit vor, wenn der König das tut. Aber wisst ihr, beide liefen im Gehorsam Gottes. Der Prophet empfing und sagte, das gebe ich dir. Und da war und jetzt komme ich auch auf die Verantwortlichkeit vom Propheten, manche Pastoren nicht, Daniel, der ist ja entspannt und relaxed. Aber manche Pastoren sagen, ihr Propheten habt das ja einfach, ihr kommt in die Gemeinde, haut die Worte, gebt die Worte und haut wieder ab. Und wir müssen mit der Gemeinde umgehen und sie auffangen. Ich sage, das ist biblisch. Propheten sind nicht dazu da, deine Prophetie am Leben zu halten, noch dich in der Prophetie zu begleiten, noch die Prophetie in die Wirklichkeit zu bringen. Das ist nicht deren Aufgabe. Das ist nicht. Die haben nur zu sagen, was Gott aufträgt zu sagen. Und dann ist ihre Aufgabe und ihre Verantwortung weg. Und das macht auch diesen Spannungsbogen, ich komme wieder gleich zurück, aber ich springe mal jetzt. Das macht diesen Spannungsbogen erfüllende und nicht erfüllende Prophetie. Eine Riesenherausforderung. Ich glaube, das habe ich hier noch nicht gehalten. Ich habe es euch mal vor 3 Jahren versprochen. Meine ich. Ich soll das einmal halten über falsche Propheten. Was sind wirklich falsche Propheten? Und was sind richtige Propheten? Ich verkürze das jetzt wieder. Das Nicht-Eintreffen und Eintreffen einer Prophetie sagt nichts darüber hinaus, ob du auf einen falschen oder richtigen Propheten getroffen bist. Das ist nicht die Aussage. Die Bibel sagt was anderes. Das heißt, die Verantwortung des Propheten ist mit dem Aussprechen vorbei. Wir müssen die Prophetie trennen vom Propheten. Und wenn ich diesen Begriff Propheten und prophetisches Reden heute so gebrauche, dann meine ich nicht die den anmaßen, wie Jeremia es schon beklagt. Herr, sie behaupten, du hast mit ihnen geredet. Und der Herr sagt, sie sagen, ich habe mit ihnen geredet, aber ich habe nie zu ihnen gesprochen. Ein Riesenproblem. Bis heute. 90% derer, die auftreten und sagen, Gott hat ihnen begegnet und mit ihnen geredet, zu ihnen hat er nie gesprochen. Du wirst da sagen, wie kannst du? Wisst ihr, prophetisches Sein bedeutet auch, wir haben auch so bei der Moni mitgesprochen, ich schalte Programme an, YouTube, Fernseher, BBTV oder was auch immer. Und wenn einer auftritt, ich sage mal in der prophetischen Salbung, 2 Dinge maße ich mir eine Bewertung zu, im Bereich der Prophetie und der Heilung. Alles andere ist nicht mein Betätigungsfeld. Viele Christen glauben immer, sie können zu alles und jedem was sagen. Das ist ein Riesenproblem. Du musst die Salbung haben. Meine Aufgabe ist es nicht, Evangelist zu sein, also werde ich mich hüten, in die Dienste eines Evangelisten hineinzureden. Versteht ihr, was ich meine? Das muss ein Evangelist machen. So ist es auch eine prophetische und eine Heilung. Aber ich spüre, wenn jemand sagt, Gott hat mir gesagt, auch vorne, wir haben es oft in der Heimatgemeinde in den 80ern gehabt. Leute sind nach vorne, da war ja so ein Freiraum immer so. Und er sagt, und die halbe Gemeinde hat geklatscht. Da sagt meine Frau, so ein Schmarrn kann doch keiner glauben. Das hörte sich richtig an. Ich habe jetzt vielleicht auch mal was für dich. Jetzt war so auch was mit einem Gespräch gehabt. Da hat mir jemand gesagt, ein Pastor, ich treffe mich einmal im Monat mit jemandem, Schleswig-Holstein. Und er sagt, Reinhold Olonzke hat mal gesagt, es kann sich richtig anhören, aber es muss nicht die Wahrheit sein. Ist interessant, ja? Es kann sich alles richtig anhören, es ist nicht wahr. Und dafür brauchst du die Salbung. Mir ist das gegeben. Ich lese auch Aussagen, ich sage, die sich prophetisch nennen. Ich lese sie. Brauchst mir nicht mal sagen, welche Person das ist. Will ich gar nicht wissen. Ich lese das und spüre im Geist, das ist echt, das ist brauchbar, das ist annehmbar. Ich kann mir auch sagen, das ist Schrott. Weil die prophetische Salbung des Geistes, und deswegen ist das so wichtig, wenn wir im 1. Korinther 14 hineingucken, mit prophetischen, wie viel sollen reden? Das heißt nicht, im einen Gottesdienst dürfen maximal, was weiß ich, 3 oder 4 reden, sondern es werden 3, 4 und sollen reden, die anderen sollen. Und es steht ja, die anderen prophetisch Befähigten sollen beurteilen. Das steht nicht, jeder soll beurteilen. Da steht, sondern die anderen. Und dann spürst du, ich habe viele vorne gesehen, hunderte von Leuten, die mit Aussagen kamen, und da habe ich sofort abgespürt. Boah, das klang vielleicht nicht so wie wie Operette oder was weiß ich, wie groß. Aber ich sage, wow, da ist der Herr drin. Und andere haben geredet, der Herr musste doch sagen, wow. Und ich habe gesagt, was ist denn das für ein Unsinn? Und alle, das ist mir gegeben. Ich habe Leute an der Kanzel gehört mit ihren Lebenszeugnissen. Da habe ich gesagt, Bettina, das geht doch wohl nicht. Einmal waren sie da an der Kanzel und hast sie nicht wiedergesehen. Das ist gegeben, das ist eine Salbe, das ist eine Berufung. Und ich verlasse mich drauf. Ich verlasse mich auf diese Dinge. Dass Gott es mir gegeben hat, zu unterscheiden. Und deswegen erlaube ich mir auch, Dinge zu bewerten. Als die sogenannten Trump-Prophetien auf dem Markt waren, was seine Wiederwahl angeht, nicht die mögliche Kandidatur von ihm, die er wohl anstrebt oder so. Ich rede von der letzten Wahl mit Biden oder die letzte Präsidentschaftswahl. Da gab es ja sogenannte prophetische Äußerungen von großen, namhaften Propheten in den USA. Und ich habe was in Facebook dagegen, da kriege ich aber einen Schießstrom, kann ich euch sagen. Ich sage, das ist großer Müll. Sie haben ihr Herz prophezeit und ihre politische Gesinnung, aber nicht Gottes Wort. Und später sind einige wenige zurückgerudert, haben gesagt, sie sind leider mit in den Sog hineingeraten, ihnen war schon unwohl, aber sie trauten sich nicht. Wenn der das sagt, ich sage auch euch heute auch, liebe Geschwister, wenn du als erstes Mal jemand begegnest, auch als Leitung, dann prüft man, da guckt man hin. Sonst lädt man ja nicht wieder ein, wenn da was für einen Kurs kommt. Aber ich weiß dir, was ich den Gemeinden, auch den Leitern immer warnend und mahnend auch euch als Geschwister mitgebe. Wenn du jemanden hörst, auch wenn du ihn schon mal gehört hast, du musst ihn so hören, als hörst du ihn das erste Mal. Du musst nicht blind vertrauen. Du darfst nicht glauben, nur weil jemand einen Namen hat, weil er eine Position hat oder weil er mal einen Titel oder eine Aufgabe innehat. Wenn der das denn sagt, dann muss es doch richtig sein. Da sage ich zu den Leuten, was heißt denn was, weil der das sagt, muss es doch nicht richtig sein. Wisst ihr, was die Warnung, meine Warnung ist? Wir sind auch Menschen und Fleisch und Blut. Wir können so gut geistlich gestartet sein. Aber Persönlichkeiten können eine Entwicklung nehmen, die Gott nicht mehr segnet. Und dann zehren sie nur noch von ihrer Bekanntheitsgrad, von ihren früheren Äußerungen, die richtig und gut waren. Und auch gesetzt und gesalbt und was auch immer. Aber sie haben eine Entwicklung genommen, wo der Geist Gottes sich doch zurücknimmt. Aber die Leute glauben ihm immer noch. Und da kommen diese ganzen Irrtümer her. Die ganze Verführung, auch in der Theologie, die wir auch haben in unseren freikirchlichen Kreisen, ist etwas extremer. Dass Leute einfach dann anfangen, Dinge zu sagen, weil sie aus dem Geist rausfallen. Weil ihr Leben nicht mehr in Übereinstimmung mit dem Geist geführt wird. Und dann sagt man, aber wenn Bruder, Schwester, der, oh Mann, wie kannst du? Na und, der kann sonst was gewesen sein. Ich sage es trotzdem, dass es nicht gut ist. Ich warne euch, liebe Geschwister. Und gerade in unserer Zeit wird ja viel gepubliziert, auch über WhatsApp, was da verlinkt, verschickt wird. Du kannst ja, ich sag mal, du kannst ja nur das Gerät so. Da kannst du bestenfalls nur noch mal Kaffee aufsetzen. Sonst hast du zu nichts anderem mehr Zeit. Leute, passt auf. Der hat das gesagt. Sie hat das geäußert. Ich sag, Leute, warne euch. Prüft immer neu. Als wenn du sagst, wer ist denn das? Kenne ich noch nicht, nie. Mal genau hin. Lasst euch vom Heiligen Geist führen. Fragt den Heiligen Geist, ist das jetzt vernünftig? Ist das auch nicht, weil Bruder, Schwester XY mit so einem Namen dahinter steht, sondern ist das wirklich auch von dir, Herr, gedeckt und gesegnet? Das ist vieles im Argen. Und ich sehe das noch schlimmer kommen, ich sage euch das. Gott hat es mir prophetisch gesagt, auch im Bereich der Prophetie, wenn noch schlimmere Auswüchse kommen, als wir die je erlebt haben. Zu viele werden auftreten und sagen, ich bin. Und jetzt kommt das, ich darf euch das hier nochmal zurückbringen, auch wenn das Thema jetzt nicht, wenn ich über falsche Propheten rede, was sind sie wirklich, das dauert 1,5 Stunden. Der kommende Antichrist, auch wenn ich da weiß, in der Eschatologie, was da für Auseinandersetzungen gibt, aber ich bleibe auf der Linie. Der wird einen falschen Propheten an der Seite haben. Und der wird stimmen, was er sagt. Das wird richtig sein. Das kommt in Erfüllung. Interessant, ja? Also die Erfüllung sagt nichts über die Richtigkeit des Propheten aus. Sondern der Prophet, wisst ihr, was der Prophet des Herrn macht? Er weist auf Jesus hin. Er stellt Jesus in den Mittelpunkt. Wahre Propheten des Herrn oder die Propheten, die vom Herrn berufen sind, die haben nur ein Ziel, dass deine Beziehung zu Jesus tiefer wird. Ich sag dir, dass das Eingreifen Gottes in dein Leben wirksamer wird. Dass du sagst, ich weiß nicht mehr, wer zu mir geredet hat. Aber ich spüre, der Geist Gottes hat mich mitgenommen. Der Geist Gottes hat mich. Wahre Propheten des Herrn können nicht anders als auf Jesus hinführen. Auf Jesus hinweisen. Zu Jesus bringen. Und nehmen sich zurück. Und stellen sich nicht als wichtig dar, sondern sagen einfach hier, ich diene aus dem Herzen Gottes aus, dass Gott dir dienen kann. Und jetzt sagt Elisa zu dem König, öffne das Fenster, durch das man nach Osten sehen kann und spanne den Bogen. Josua tat es. Was für ein Bild. Stell dir vor, der König, der höchste Mann, steht da am Fenster und alles guckt. König, was machst du da? Ja, ich weiß ja eigentlich auch nicht. Ja, warum machst du das? Willst du Entspannung? Ich habe ja heute alles so Yoga. Vielleicht eine neue Form der Entspannungsübung. Muskulatur stärken oder sowas. Vielleicht ist das dann wieder so ein Trend gerade mal. Jeder spannt den Bogen, dann spannt das die Muskulatur. Man weiß ja heutzutage, geht ja alles, ja, irgendwie. Auf einem Bein stehen und was auch immer. Und er sagt ihm, ich mache so, das ist meine Meditation, was weiß ich. Das hat mir mein Orthopäde empfohlen. Täte gut, vom König sitzt ja viel. Und lässt sich ja meistens nur dienen. Aber es ist ja gut, wenn ich auch mal meine Muskeln entspanne. Das ist die meiner Muskelentspannung. Und die gucken hoch und sagen, König, was soll das? Sagt er, weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Warum machst du das denn? Du musst doch wissen, was du machst, wenn du das machst. Der Prophet hat gesagt, ich soll mich in diese Position bringen. Und dann? Das weiß ich auch nicht. Viele kommen und sagen, ja, der Herr hat zu uns als Gemeinde, Bewegung gesprochen und als Einzelperson. Ja, aber wenn ich dann erstmal anfange, so recht weiß ich dann aber auch nicht, wozu es dient. Und dann sagen sie, dann lasse ich das. Und dann sagt Gott, dann lasse ich das auch alles sein. Deswegen kommen diese Dinge im Reich Gottes, auch in Bewegung, ich bin davon überzeugt, und Gemeinden und Bewegungen, wo Gott wirklich geredet hat. Und sie sind nicht angefangen, weil sie nicht erkennen konnten, was will Gott am Ende damit bewirken. Und haben sie gesagt, bevor wir das nicht wissen, fangen wir erst gar nicht an. Und deswegen passiert nichts. Und das ist dieser Spannungsbogen. Ich sage euch Folgendes, damit ihr versteht, weil ich ja weiß, was publiziert wird. Wisst ihr, warum dieser Spannungsbogen auszuhalten ist zwischen Gott hat doch gesagt und die Dinge sind nicht da? Das ist eigentlich die Herausforderung. Du bist ja nun ganz entspannter. Aber es gibt welche, die haben als Mehrzahl der Gemeinde, ich sehe das mit großer Besorgnis, weil sie auch nicht zuhören, weil sich das auch nicht sagen lassen. Die verstehen nicht, da ist doch gesagt worden. Und die Gemeinde existiert nicht mehr oder die Person ist nicht mehr beim Herrn. Ich sage, wo ist das Problem? Jetzt müsst ihr Folgendes verstehen, wie Prophetie funktioniert. Gott hat immer gute und beste Absichten. Auch in seinem Reden in der Prophetie. Und Gott redet auch prophetisch, weil er Gott allwissend ist, ja. Nicht die Personen, die reden, von Gott empfangen, noch die Empfänger wissen das. Aber Gott weiß, was damit gemacht wird oder nicht gemacht wird. Versteht ihr? Gott redet prophetisch. Aber er weiß, weil er Gott ist, die Prophetie wird gehört, aber sie wird nicht angenommen und wird nicht gelebt. Aber er redet. Wir würden sagen, was für eine Unlogik. Gott soll doch dann reden, wenn er weiß, die sind auch folgsam. Aber Gott redet und die Prophetie kommt nicht in die Wirklichkeit. Aber nicht, weil die Prophetie nicht richtig war, sondern weil die Beteiligten der Prophetie sich nicht bewegt haben. Das ist der Grund, warum die Prophetien nicht sichtbar werden. Und Gott redet, weil er es gut meint. Und da haben wir eine Verantwortung. Und ich sage immer, vielleicht denken manche ohne Prophetie, das ist ja eine Herausforderung, ja? Die 10 Gebote sind schon eine Herausforderung und manche Predigt von Daniel, die fordert auch einiges ab. Und jetzt soll ich noch eine Prophetie umsetzen in meinem Leben. Dann sage ich immer, der leichteste Anteil in einer Prophetie, das ist dein Anteil. Und der schwierige Anteil, von dem du sagst, da weiß ich gar nicht, wie ich das hinbekomme, das ist Gottes Sache. Viele fangen an, uns mit den Teilen, die sie nicht verstehen, zu arbeiten und sagen, oh, was soll das denn? Wie mache ich das denn? Du musst das sagen, was kann ich daraus machen? Was kann ich aus der Prophetie machen? Ohne mir selber zu schaden, meine Familie, deine Verbindung nicht abbrechen. Eine Prophetie lässt keine Verbindung abbrechen. Also sie ist nicht wieder der Schrift. Sie löst keine Ehe auf. Sie schmeißt nicht hin, sondern sie ist nie im Widerspruch zur Schrift. Wo ein Verhalten von Menschen sichtbar werden, die im Widerspruch zur Schrift stehen, weil Gott ja angeblich gesagt hat, kannst du gleich wissen, Gott hat nicht gesagt. Gott handelt und spricht immer in Übereinstimmung mit seiner Schrift, mit der Schrift und nie gegen die Schrift. Das ist ganz wichtig. Und wenn Leute sich anders verhalten, als der Schrift ausdrückt oder auslegt, dann war Gott nicht drin und hat nicht gesprochen. So, und das ist dieser Spannungsbogen, den wir aushalten müssen. Und jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, man redet nur, wenn man sicher ist, dass Gott, dass das auch getan wird. Das kannst du nicht. Sondern die Aufgabe ist, eine Prophetie zu sprechen. Und in dem Moment, wo der Prophet gesprochen hat, ist auch seine Verantwortung, was aus der Prophetie wird, ob sie was wird, weg. Die Verantwortung liegt bei Propheten zu sprechen, was er empfängt. Und er tun ist gut daran, nichts hinzuzudichten und nichts wegzulassen. Das ist eine Gefahr. Manchmal sind die Worte so, dass man sich sagt, mir sagte mal jemand, Armando, was du sagst, kann ja jeder sagen. Ja, sage ich, warum sagt das nicht jeder? Manchmal klingt das so banal. Da habe ich mich auch schon manchmal gefragt, was ist da jetzt bei? Aber wisst ihr, was wir verstehen müssen? Unser Leben ist ja, wie, ich sage mal, die Gesamtschau, die wir ja selber gar nicht haben. Nicht mal im Rückblick können wir das alles so. Und Prophetie kann ein Puzzleteil sein, Gottes, in deinem Leben, das noch fehlt oder das anfängt, ein Gesamtbild entstehen zu lassen. Und deswegen kann ein Prophet nicht bewerten, indem er empfängt, ist das jetzt brauchbar, wieder nutzbar? Das kann nur die Person, der Empfänger selber. Deswegen sage ich auch für euch immer, Prophetie braucht einen Empfänger. Eine Prophetie für Deutschland ist keine Prophetie. Das ist bestenfalls eine Proklamation, ein gut gemeintes, ich wünschte mir so, so ging es mit Deutschland weiter oder mit Russland oder was auch immer. Oder Ukraine. Prophetie braucht einen Empfänger. Und dann kann man argumentieren und sagen, ja, aber in der Bibel wurde doch immer das Volk angesprochen. Ja, sage ich, die wussten aber auch, dass sie Empfänger waren. Da stand der Prophet vor dem Volk und sagt, ja, wir wissen, dass wir gemeint sind. Er sagt, Gott, mein Volk. Aber er sagt, ja, wer ist Deutschland? Ist das die jetzige Regierung? Kommt der Kanzler, werden der Kanzler, nicht mehr Kanzler? Was weiß ich immer. Die Opposition, wer ist Deutschland? Wer? Prophetie braucht einen Empfänger. Warum? Der auch weiß, dass er gemeint ist. Sonst kann Prophetie ja nicht gehandelt werden. Wer soll die Prophetie für Deutschland bewegen? Wer? Und wenn sie noch politisch daherkommt, dann wird es ganz problematisch. Wie soll denn das gehen? Deswegen müssen wir aufpassen, was da für ein Wildwuchs ist, der nichts mit Gott zu tun hat. Und das ist Tragödie drin. Da fehlt mir, wisst ihr, was mir manchmal so fehlt, ich sage es ganz ehrlich, dass die Form der Heiligkeit vor Gaben Gottes. Mehr dieses Demütige, dieses Vorsichtigsein. Es wird einfach rausgehauen, was die Linde hergibt. Anstatt mehr diese Heiligkeit vor der Achtung vor Gott zu haben und zu sagen, pass mal auf, ich halte mich mal lieber ein Stück zurück. Manchmal bekomme ich Impulse und heute muss ich sagen, im Rückblick gesehen über die Entwicklung, die sich so gemacht hat, hätte ich gesagt, hätte ich ja publizieren können. Habe ich aber nicht gemacht. Aber es gibt Dinge der Entwicklung, die ich gesehen habe, aber ich habe mich zurückgehalten. Ich denke, unten, nee, lass mal lieber. Lass mal lieber sein. Ich wünsche mir manchmal mehr ein bisschen Maß Zurückhaltung, als diesen Aufstand sagen, ich hätte und ich mache. Und daraus entstehen Probleme, die wir leider auch, muss ich sagen, unter Leitern und Gemeinden haben, weil der Umgang nicht verstanden wird. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn ich sage, wenn gesagt wird, alle Propheten oder alle, was sind da für enttäuschte Leute aus prophetischen Versammlungen gelaufen oder aus dem Heilungsdienst? In der Bibel steht nicht prophezeit nur, wenn gewiss ist, dass die Prophetien sich erfüllen, steht da nicht, sondern es steht prophezeit. Es steht auch nicht, betet mit einem Kranken, wenn die Gewissheit besteht, dass er gesund wird. Da steht, betet mit den Kranken. So, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Wisst ihr, wer ihm Gott da einen Vorwurf machen wird? Diejenigen, die Gaben des Geistes nicht gelebt haben, die nicht mehr den Kranken gebetet haben, denen wird er einen Vorwurf machen. Aber er wird denen keinen Vorwurf machen, die gesagt haben, ich habe mit einem Kranken gebetet, der ist nicht gesund geworden. Da sagt Gott, du hast das aber richtig gemacht. Das sind die Zusammenhänge. Und dann haben wir die Probleme. Ich sage das reich, wir sprachen gestern am Tisch kurz drüber. Ich glaube, als alles da ist, wir brauchen nicht mehr beten und fasten. Ja, aus Jahr ein wird das gemacht. Ich bin da sehr klar. Ich sehe die Früchte und Resultate nicht. Da muss ich mich doch fragen, was ist da los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Es ist alles da, sondern die Handhabung, das mit Umgehen, ist falsch im Ansatz. Und deswegen haben wir das Fiasko. Gott hat alles da. Ich sage, alle Gemeinden könnten blühen unter der Gaben und der Wirkung des Heiligen Geistes. Aber die Haltung, und jetzt kommen wir auch nochmal zurück, unsere Gebete und das Ganze. Ich komme ja morgen, wenn ich die Predigt halten sollte, über Evangelisation. Weißt du, was du verstehen musst? Gott respektiert die Haltung des anderen. Er bricht eine Haltung nicht. Das heißt, wir können wohl beten, das was ich komme noch im Detail drauf. Aber Gott sagt nicht, jetzt hau ich den Hammer, jetzt breche ich die Person. Sondern Gott sagt, ich biete an. Jesus hat in Nazareth die Haltung der Leute respektiert. Er hat keinen Gebetsmarsch gemacht, ist dir das aufgefallen, um die Stadt? Er hat nicht gesagt, wir bleiben so lange hier, bis der, wir, oder er hat nicht die Geister über die Stadt geboten. Ich war mal in Marburg, schönen Blick auf die Altstadt, hast du von so einem Hügel. Bin letztens mit dem Zug durchgefahren, da habe ich mich wieder dran erinnert. Und sagt Geschwister zu mir, siehst du das da? Ja, sag ich, ein schönes Bild, also es ist ja schön, wenn du von oben so runter guckst, die Lichter und so der Stadt. Ja, sag ich, stehe schön. Nein, sagt er, das ist doch dämonisch. Sag, wo ist das Problem? Es gibt kein hartes Land. Es gibt keine harte Stadt. Ja, die Stadt, die hat in der Geschichte mal was Hexen zu tun gehabt. Was ist das für ein schwacher Gott, der sich davon abhängig macht, ob man irgendwie mal einen Hexen im Dorf hatte? Mit so einem Gott, den brauche ich nicht. Der sagt, ich kann nichts machen. Ja, da war mal eine Hexe im Dorf. Jetzt kann ich das Dorf nicht bekehren. Ja, die Stadt muss erstmal freigebetet werden. Wir haben eine Blockade. Was ist das, ein schwacher Gott, der sich blockieren lässt von irgendwelchen sonstigen? Da hast du einen falschen Glauben. Dann kannst du gleich abschminken. Mein Gott ist ein anderer Gott. Der lässt sich von sowas nicht aufhalten. Aber was, ich komme noch morgen ins Detail, ich glaube, wir landen doch bei dieser Predigt, wie das aussieht, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren, wenn du auf sie zugehst und ihnen dienst. Und es liegt nicht an dir, um es mal so zu formulieren. Und jetzt geht es hier weiter. Nun legte Elisa seine Hände auf die Hände des Königs und sagte, schieß. Ja. Und jetzt kommt Folgendes. Der König schoss den Pfeil ab und Elisa sagte, dieser Pfeil ist ein Zeichen für die Hilfe, die vom Herrn kommt. Der Herr steht euch beim Kampf gegen die Syrer und deshalb wirst du sie bei Afek vernichten schlagen. Ja, aber kannst du nicht sagen, ich werde dich vernichten, wirst du deine Gegner schlagen. Was soll denn dieser ganze, diesen ganzen Proborium herum? Gott wollte den Glauben und die Zuversicht des Königs testen. Wie weit vertraut er mir? Wie weit glaubt er, dass das, was ich führe und wie ich ihn führe, dass es ein Gutes nimmt? Er hätte ganz einfach sagen können, König, du wirst siegreich sein. Und dann wäre doch für alle Beteiligten leicht gewesen. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Der Prophet Elisa wusste nicht, was Gott vorhatte, als er sagte, sag ihm das. Auch der Prophet Elisa hat die Symbolik Gottes nicht verstanden. Gott hat ihm nicht gesagt, um was es ging. Denn dann, ich komme noch mal gleich auf den wesentlichen Punkt, um was es auch noch geht. Der Prophet ist ihm nicht gleich gesagt. Und es heißt hier Folgendes. Dann befahl Elisa dem König, nimm die übrigen Pfeile zur Hand, stoße mit ihnen auf den Boden. Der König tat es dreimal und hielt inne. Wer hat ihm gesagt, schlage dreimal und halt inne? Keiner. Warum hat er nach dreimal innegehalten? Das will ich dir sagen. Der König war ermüdet. Sagt er, was mache ich hier einfach? Warum tue ich das einfach? Das gibt im Moment keinen Sinn. Weißt du, was ein Problem für dich ist? Wenn du eine Aufgabe übernommen hast oder eine Aufgabe von Gott bekommen hast im Reiche Gottes und du bist in dieser Aufgabe drin und irgendwann sagst du dir, lohnt es sich einfach, das zu machen und weiterzumachen? Und dann gibt es leider Gottes welche, die einfach aufhören und sagen, irgendwie ergibt das keinen Sinn, es bringt nichts. Warum soll ich das tun? Da kommt ja nichts bei raus. Und dann haben sie einen Fehler gemacht. Ich glaube, dass Gott Aufgaben überträgt. Und da gibt es müde Phasen, Erschöpfungsphasen. Und da denkt man manchmal, da möchte man ein bisschen es hinter sich lassen und aufhören. Und so dachte der König und sagt, was mache ich hier? Wozu soll das seinen Sinn haben? Und er hielt inne und hörte auf. Ich sage immer, was Gott dir mal übergeben hat zu tun, von denen du weißt, dass Gott dir das geschenkt hat, das gibst du nicht ab, bevor Gott es dir nicht wegnimmt. Und jetzt kommt nämlich Folgendes, eine Antwort, und da gebe ich dir auch gleich eine Antwort, wie Prophetie im Reiche Gottes oder durch Gott funktioniert. Vers 19, da wurde der Mann Gottes zornig und rief, 5-mal, 6-mal hättest du aufstoßen müssen, dann hättest du die Syrer völlig vernichtet. Jetzt wirst du ihnen nur 3-mal an der Niederlage beibringen. Aber Prophet, kannst du mir nicht vorher sagen, welch ein Sinnbild das ergibt? Kannst du mir nicht gleich sagen, oder warum sagt der Prophet nicht zu ihm, schlag so lange, bis ich sage, hör auf. Er sagte, schlage. Und wisst ihr, was passierte, als der König innehielt? Und er sagt, der Prophet wurde zornig. Wisst ihr, was das war? Das war nicht der Prophet, der wusste gar nicht, was es ging. Das war der Zorn Gottes. Durch den Propheten geredet. Und als der König schlug, da hat der Prophet auch gedacht, was ist das jetzt? Was macht Gott? Was ist los? Wisst ihr, der hat das nicht gewusst, der Elisa. Dann hätte er es gesagt. Prophetische Verantwortung heißt zu sagen, was Gott gibt. Und wenn Gott nichts sagt, dann sagt der Prophet auch nichts dazu. Und deswegen hat er gedacht, warten wir mal ab, hat der Elisa sich gesagt. Und als der König innehielt, da sagt Gott, das ist der Grund gewesen. Hättest du länger beigeblieben, hättest du diese und die Frucht erzählt. Nun erzielst du nur so viel Frucht. Ich glaube, dass Christen einfach auch mal einen resignativen Faktor haben können und einfach sagen, ich höre damit auf. Und dann sagt Gott, wenn du weitermachst, wird deine Frucht entsprechend höher sein als das, wo du jetzt, wie du aufhörst. Deswegen sage ich immer, mach weiter. Ich sage dir auch Folgendes. Bete in dem weiter, was dein Anliegen ist. Bist du müde geworden? Bist du erschöpft geworden? Bist du erschlafft? Sagst du, ich bete schon so lange. So lange bete ich schon. Und ich weiß gar nicht, am besten hör mal auf. Es scheint ja doch nichts daraus zu entstehen. Ich habe eine Botschaft von dem Wort Gottes ableitend hier. Du betest weiter in der Sache. Bis dir klar wird, da ist Gott bei. Und da wird Gott tun. Und dann hast du den Sieg. Ich glaube, dass einige das Empfinden haben von Niederlage. Und Gott sagt, ich will dir aber den Sieg schenken. Wenn du das, was ich dir gegeben habe, weiter tust. Bis ich dir sage, es ist genug. Es reicht. Damit hörst du auf. Aber solange du das nicht gesagt bekommen hast, weil Gott es dir durch die Umstände, durch Ereignisse, er weiß es, wie er das ändern kann. Solange sagst du, ich bleibe dran. Ich erwarte. So. Jetzt wirst du ihn nur dreimal einen Niederlag beibringen. Gottes Absicht war den totalen Sieg. Aber der König hat es nicht verstanden. Und jetzt versteht Gott, da kommt nicht der Prophet und sagt, ich weiß Bescheid. Mach das und das. Und dann wirst du wie eine Rakete sein. Sondern der Prophet kann nur so kommen, wie Gott ihn in der Offenbarung leitet und führt. Und sagt, und glaub mir das, ich werde mich hüten haben, mit Elisa zu vergleichen. Aber eins wage ich mir. Ich glaube, die Seele eines Propheten zu verstehen. Wisst ihr, was Elisa im Nachhinein gedacht hat? Gott, hättest du mir das nicht offenbaren können? Ich hätte den König viel mehr gegönnt. Ich hätte mir gewünscht, du hättest mir so zu mir geredet, dass dem König klarer geworden wäre, was du damit beabsichtigst. Aber der Prophet kann nichts geben, wenn Gott es ihm nicht offenbart. Und nicht redet. Glaub mir, der Elisa hätte lieber gern gesagt, König, schlage. Und wenn ich dich stoppe, dann weißt du, was das bedeutet. Aber mach mal, bis ich nichts sage, schlägst du. Aber Elisa sagte, Gott hat es mir nicht gesagt. Ich glaube, dass Elisa es sich gewünscht hätte, dem König und dem Volk damit so zu dienen. Aber er wusste, wenn so wie Gott mich führt, kann ich nur reden. Und wenn Gott es anders führt, als ich mir manchmal wünsche, dann ist es eben so. Das ist diese Abhängigkeit. Und ich komme jetzt nochmal so in das prophetische Sein hinein. Auch ein Dilemma von Propheten, die eine Gefahr besteht, dass man meint, um gut anzukommen, um auch mal wiederzukommen, redet man einfach zu Leuten, geht hin, und redet was. Das sind nicht wenige unterwegs, die einfach ihr Prestige und ihr Ego pflegen. Und das ist eine Riesengefahr. Die kommen einfach und reden zu den Leuten. Ob Gott hat gar nicht geredet, aber es kommt an. Wisst ihr, was ich meine? Und ich lasse mich nur vom Geist Gottes leiten. Mich kann keiner anfragen. Weder telefonisch, per E-Mail, noch irgendwas. Ich diene vor Ort, wo ich bin. Und ich gebe das, wohin mir es gegeben wird. Und mehr tue ich nicht. Aber die Gefahr besteht, dass geredet wird. Und da kommt die Enttäuschung hervor. Was sagen mir manchmal Leute? Ich habe eine Frau im Rollstuhl, ja? Nicht ich, sondern gedehnt. Oder war dort in der Gemeinde in Schleswig-Holstein. Die ist schon Jahrzehnte im Rollstuhl. Und dann sagt sie zu mir, ein Prophet hat mal zu ihr gesagt, sie wird aufstehen und springen wie ein junges Kalb. Aber das war auch schon so 20 Jahre her. Und dann sage ich, weißt du was, wenn ich nicht dabei bin oder ich habe nicht die Möglichkeit, das zu eruieren durch Aufnahmen und so weiter, nur vom Gehörten gehe ich nicht darauf ein. Ich muss möglichst die Leute nachvollziehbar sehen können und hören können im Original. Da frage ich mich, was soll das? Da hat einfach geplappert. Und da hängt die fest und die sitzt aber noch immer im Rollstuhl. Ich weiß, dass Prophetie manchmal ihre Zeit braucht, aber gerade in solcher Situation sage ich mal ganz salopp, was nützt es mir auf eine Weise? Ich könnte natürlich zugespitzt sagen, spätestens eine Ewigkeit hat sie den Rollstuhl verlassen, ja. Aber warum? Und dann sitzt sie da und dann stehst du davor und sagst, da hat mir ein Prophet gesagt. Und da sehe ich eine große Not und ich sage euch das hier an dieser Stelle. Leider Gottes, das ist mir prophetisch gegeben und ich sage das auch, wird es noch schlimmer werden. Weißt du warum? Weil das Seriöse, derer, die nicht übertreiben, die sachlich bleiben, die die Bodenhaftung nicht verlieren, die sich in der Abhängigkeit von Gott wissen und im Wort bewegen, die sind irgendwie nicht so gefragt. Es muss spektakulär sein. Das müssen die großen Aussagen sein, die sich groß anhören, aber letztendlich nichts bewirken. Und das ist die große Tragödie, die da ist. Und Gott sagt, ich lasse das zu. Ich mache das. Ich sage euch immer, passt auf. Seid wachsam, jederzeit. Vertraut dem Heiligen Geist. Bitte einfach dem Heiligen Geist, ich mache das. Wenn ich was lese, was höre, gleich Geist Gottes, leite du mich. Lass mich hören, nicht mit meinen natürlichen Ohren, sondern mit den geistlichen Ohren. Was ist da wertvoll, was ist da richtig? Und jetzt lasst mich noch eine Sache vor der Mittagspause bringen, die auch Gültigkeit hat für diesen Tag, sie eigentlich immer Gültigkeit hat für alle Veranstaltungen, alle Gottesdienste, zumindest in denen ich mich aufhalte. In Lukas 4, Vers 25 bis 27 steht Folgendes. Da sagt Jesus, ja, ich muss euch noch mehr sagen. Zur Zeit des Propheten Elia lebten viele Witwen in Israel. Damals, als es 3,5 Jahre lang nicht regnete und im ganzen Land große Hungersnot herrschte. Es war eine große Not für alle. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es viele Aussätzige in Israel. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Ist doch interessant, oder? Das steht nicht rum, die Propheten reisten rum und ernährten die Leute. Ich sage jetzt mal mit Wasser und... Aber er hat erst mal gesagt, gib mir mal erst mal. Ich sage euch das mal, ich habe in einer Gemeinde gewesen, sagt der Pastor, kam amerikanischer, auch ein Prophet nannte der sich, ne? Und er sagt da immer, was macht, ich habe mich gewundert gezeigt, der stand in einer Tür, die Leute bei der Verabschiedung, ja? Und er denkt, ich habe mich immer gewundert, und die standen vor ihm und er zückte immer ihr Portemonnaie. Und dann bin ich hin. Und dann hat er gesagt, was ist hier los? Ja, sagt er, das hat der zu denen gesagt, hinsichtlich der Bibelstelle, wo der Prophet kommt. Und sag, gib mir mal erstmal von deinem letzten Rest von. Und dann wirst du noch genug haben. Und dann hat der gesagt, und hat sich auf, ich habe in seiner Website geguckt, ist wirklich so. Der beruft sich auf diese Bibelstelle und sagt, hat er zu denen gesagt beim Ausgang, ihr habt in die Kollekte nicht das alles gegeben, was ihr habt noch Reste behalten. Gebt, wenn ihr dem Propheten alles gebt, was ihr habt, dann werdet ihr wie diese Frau den Überfluss haben. Ja. Und sagt, den habe ich auch nicht wieder eingeladen. Ich sage, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich gedacht, oder? Bin ich auf seine Website, ne? Ehrlich, das steht vorne gleich. Wenn ihr mir alles gebt, werdet ihr am Ende genug haben. Stell dir das mal vor. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ist das nicht eine Tragödie? Und solche Leute werden trotzdem noch eingeladen und gehört. Also wenn ich da gucke, dann würde ich mich als Verantwortlicher erstmal gucken, was ist mit denen, was machen die? Und dann will ich mich erstmal ein Bild machen und dann will ich sagen, ja, das geht. Da muss auch alle Alarmglocken mit, aber so läuft das. Und Jesus sagt nämlich hier, da gab es den Elia und den Elisa. Und die Not war groß. Die waren nicht nur bei diesen zwei Ereignissen. Aber Gott hat sie nicht gesandt. Wisst ihr, warum das so unterschiedlich läuft? Ich sage es immer mit dem Zugehen, was ich von meinem Herz her wünschte ich, egal wie groß die Anzahl der Versammlung ist, der Teilnehmer, wünsche ich mir ein Hingehen für ein prophetisches Wort. Ja? Zu jedem wünsche ich mir. Aber ich kann es nicht steuern. Und Jesus sagt, so wie der Prophet geführt wird, so dient er. Und glaubt mir, dass die Propheten, die er namentlich benennt, auf den Herzen gehabt hätten, zu allen zu gehen. Dass alle gesund werden, dass alle genug zu essen und zu trinken haben. Ja? Und er sagt, Gott sendet sie, wie er will. Und in dieser Weise bin ich unterwegs. Manchmal kommt es, ich habe auch Versammlungen gehabt, so wie ich fahre jetzt noch morgen nochmal weiter nach Ravensburg, war ich auf dem Abend jungen Erwachsenen. Den jungen Erwachsenen, da sagt der Christoph zu mir, du redest genauso wie, da musst du nicht speziell für junge Erwachsene predigen oder was. Und dann denke ich, was tun? Gehe ich nach vorne und auf einmal, das kannst du nicht machen. Fängt der Geist Gottes an zu reden, prophetisch. Ich sage, ich lade euch an, dann habe ich nur immer ein Dreier rein. Ja? 1,5 Stunden nur prophetisch den Leuten gedient. Einen nach dem anderen, ich habe nicht gepredigt, gar nichts. Kann ich so mit dem Mappe wieder vom Pult nehmen, wie ich es darauf gelegt habe. Das kannst du nicht machen. Da war es auch von Gottes Seite so dran, versteht ihr, was ich meine? Und jetzt komme ich nochmal um den Eingang wieder zu bekommen mit Mose. Nach 40 Jahren kam Gott zu Mose, weil er aus der Sicht Gottes reif war für den Auftrag und für den Dienst. Das heißt, eine Prophetie, die dir gesprochen wird, die aber in diesem Zusammenhang keinen Sinn macht oder zu verfrüht ist, wird dir nicht dienen. Du musst Folgendes begreifen. Gott ist nicht spät dran. Uns dauert manches zu lange, aber ihr seid ja ganz anders. Ihr seid ja geduldig, Ausdauer, habt ja alles von dem Gaben des Geistes. Langmut, ja, Geduld, ja, genau. Aber es war dran. Ich glaube, wir können Versammlungen nur gestalten wie heute, zur Verfügung stehen, aber Gott weiß, was er da reinpackt. Und wenn du heute nicht das mitbekommst, was du denkst, das wäre dran gewesen, mir zu beantworten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die kann ich dir auch erklären. Es kann sein, dass du dir einen Kopf machst. Ihr kennt das, man macht sich 2-3 Tage schlaflose Nächte und denkt, was ist da bloß, was kommt da, was wird, ne? Und am dritten Tag erledigt sich das und du sagst, was war ich blöd, ja? Die 2 Nächte hätte ich doch ruhig schlafen können. Ist doch gut ausgegangen. Wisst ihr, was ich meine? Oder du denkst, oh, da muss ich jetzt eine Antwort haben. Und die kommt nicht. Und dann sagst du, oh, das hat sich doch erledigt. Weißt du, Gott überlässt uns viel mehr Verantwortung, als viele Christen kapiert haben. Du hast viel Verantwortung und viele Freiheiten. Und Gott ist jetzt nicht so, dass er dirigistisch da ist. Und das meiste unseres Daseins müssen wir gestalten in den Herausforderungen des Alltags. Und es ist nicht die Frage, wie es dir morgen und übermorgen geht, sondern Jesus sagt, jeder Tag hat seine Mühe und Plage. Und er sagt, sorge nicht für das Morgen. Einfach, ne? Und du bist immer schon bei morgen und nicht bei heute, jetzt und überhaupt, ja? Und Jesus hat eine einfache Botschaft für dich. Er sagt nichts anderes wie, stell dich den Herausforderungen des Tages und um deinen Morgen kümmere ich mich auch mit. Du brauchst dich um deinen Morgen nicht zu kümmern. Ich glaube, dass vielleicht ein, wenn es nur eine Person ist, dann hat sich das allemal gelohnt. Du machst dir Gedanken, was nächste Woche und überhaupt und in 2 Wochen und wie und was. Und Gott sagt, ich bin da, wenn du mich brauchst. Gott ist schon vorbereitet für Situationen, die auf uns zukommen. Gott weiß immer, was auf uns zukommt. Und ich sage dir auch an dieser Stelle, Gott wird dich nicht über Gebühr belasten. Du wirst nicht, manche Christen machen sich Bilder, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht, ob ich kaputt gehe, ob ich das schaffen könnte. Gott sagt, du wirst über das, was du eigentlich auch kannst, auch, ich sage menschlich kannst, wir sind auch noch Fleisch und Blut, darüber hinaus wirst du nicht überfordert sein. Ich werde dich nicht überfordern. Du wirst immer das Maß der Kraft haben, die du brauchst, wenn es soweit ist. Du kannst auch einen glauben. Ich lese das mit Markus 11, diese vom Urtext her. Das heißt mal, hab Glauben an Gott, ja? Aber die Urtext kann ich auch lesen, hab Glauben von Gott. Das gefällt mir viel besser. Vielleicht, und damit schließen wir jetzt wirklich. Und das ist wieder ein Impuls des Geistes. Vielleicht war das andere auch was, aber ich sag's jetzt mal. Es geht nicht darum, wie viel Glauben du aufbringst. Oder wie viel Glauben du hast. Gott möchte dir einfach heute etwas jetzt in diesem Augenblick mitgeben. Dass du Gott bittest, gib mir Glauben von dir für das, in was ich bin, was ich stecke. Es geht nicht, ob du Glauben aufbringst. Wenn ich immer höre, du musst mehr glauben. Kennt ihr das, ja? Ich sage, Leute, sag doch ganz einfach, Herr, gib mir Glauben. Du produzierst keinen Glauben. Hab Glauben von Gott. Sag Gott doch einfach, gib mir den Glauben und die Kraft. Ich glaube, das ist einige von euch hier betrifft. Gib mir den Glauben und die Kraft, dass ich umgehen kann mit dem, worin ich stecke, was meine Herausforderung ist. Und ich sage dir jetzt schon, weil ich glaube, weil das Leben so ist. Es werden Herausforderungen, wir haben auch mit meiner Frau den ganz schweren Corona-Verlauf. Da wird er ganz anders, sage ich euch. 4 Tage Intensivstation. Und was kannst du dich darauf vorbereiten? Du kannst dich über die Eventualität des Lebens nicht ausloten. Du kannst nicht sagen, ich weiß, wie ich wann reagiere. Und wenn ich dann diese, nein. Sag einfach, Gott, gib mir Glauben von dir. Und ich möchte denen, die vielleicht auch ein Stück weiter aus dem bisher gehörten, was für sich aufgenommen haben, empfangen haben. Und Gott möchte ihnen noch eins hinzusprechen. Und lass mich vertrauen, dass es geschieht, was ich damit verbinde. Dass es eingreift. Greif du ein. Dann darfst du einen Platz aufstehen und werde ich dafür beten. Nimm Glauben von Gott mit. Und sorge dich nicht um das Morgen übermorgen. Gott wird da sein und Gott wird die Hand ausstrecken und wird dir geben, in jeder Hinsicht. Vater, ich danke dir für diesen heiligen Moment. Ich danke für die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, für dein Reden und Wirken. Ich danke, dass du ein herausfordernder Gott bist, der aber sagt, ihr müsst es nicht alleine stemmen, sondern ich trage euch. Ich gebe Glauben, ich gebe das Vertrauen und ich bin jeden Tag da. Du hast das Gefühl, mit der Situation allein zu stehen und du fühlst dich richtig einsam, auch ein Stück weit von Gott verlassen und von Gott irgendwie, als wenn er sich dadurch kümmert. Er sagt, du gehst so auf Gefühle drauf. Es geht nicht um deine Gefühle, ich gebe dir mein Wort mit. Ich stehe neben dir, ich bin bei dir, ich bin da. Auch wenn du meinst, ich empfinde nichts, ich bin in einer Situation, aber irgendwie scheint sie mir ausweglos. Gott sagt, ich bin da. Und das, worüber du dir so einen schweren Gedanken im Kopf machst, das weiß ich nicht, das kann eigentlich nicht gut werden. Gott sagt, es wird gut sein. Herr, segne du, erquicke du, belebe du, einzulein aus der Gnade Gottes, einzulein aus der Kraft des Heiligen Geistes, einzulein durch Jesus Christus. Amen.